Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen zum Kritikergespräch. Mein Name ist Insa Wilke und ich begrüße an meiner Seite Michael Braun und Jan Wilm. Zwei Gedichtbände liegen vor uns, ganz unterschiedlicher Art. Gerhard Falkners Buch Schorfheide und Elke Erbs Band Gedichtverdacht. Die beiden, Elke Erb und Gerhard Falkner, schreiben ja schon sehr lange, seit fast 50 Jahren, beziehungsweise bei Herrn Falkner seit gut 40 Jahren kann man Gedichte von den beiden lesen. Michael Braun, das ist ja schwer vorstellbar. Gerhard Falkner hat zwar Anerkennung bekommen, er war für den Buchpreis nominiert mit Romanen. Trotzdem, wie lebt man als Schriftsteller in Deutschland? Kann man von Lyrik leben?
Also von Lyrik leben, da gehört schon sehr viel Lebenskunst dazu. Vielleicht darf ich mit einem historischen Beispiel anfangen. Nehmen wir den berühmten Dichter Gottfried Benn. Der hat mal ausgerechnet, ich habe in 15 Jahren von Gedichten, von Prosatexten, von Theatertexten, habe ich insgesamt 975 Mark eingenommen. In 15 Jahren ist das nicht allzu üppig. Aber wenn schon so ein berühmter Mann wie Gottfried Benn so wenig pekuniären Ertrag von Gedichten hat, wie muss man sich das erst dann vorstellen bei unseren Gegenwartsdichtern? Natürlich leben diese Dichter und Dichterinnen nicht nur von ihren Gedichten. Sie haben, wie zum Beispiel Elke Erb, auch dann einige Jahre in Verlagen gearbeitet oder die Gunst der Stunde fällt auf diese Dichter und sie bekommen Auslandsaufenthalte, Stipendien oder sie können zusammenarbeiten mit anderen Dichtern an Projekten. Also das ist sehr vielfältig, wie sich heute Dichterinnen und Dichter finanzieren, aber von Gedichten allein auf keinen Fall.
Es braucht also eine Förderstruktur auf jeden Fall für die Literatur. Die gibt es ja auch in Deutschland. Eine lästige Frage, aber doch immer wieder gut, sie zu stellen. Jan Wilm, wenn Sie jemandem erklären müssten, warum es wichtig ist, dass es Gedichte gibt wie die von Gerhard Falkner und Elke Erb, was würden Sie antworten?
Das kann man auf ganz viele Arten und Weisen beantworten. Es gibt viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Man könnte über die politische Bedeutung von Lyrik sprechen. Man kann sich nur mal zu Bewusstsein rufen, dass Schurkenstaaten immer wieder die Dichtung verbieten wollen und zensieren wollen. Man kann einfach über die gesellschaftliche Wichtigkeit von Literatur sprechen. Ich würde das aber auf eine viel einfachere Weise beantworten wollen und würde sagen, ich möchte mir gar nicht eine Welt vorstellen, in der es keine Lyrik, keine Literatur gibt. Und ganz konkret, ich möchte mir nicht mehr eine Welt vorstellen, in der es nicht die Dichtung von Elke Erb und Gerhard Falkner gibt.
Na, dann hören wir doch mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1988. Elke Erb war damals schon 50 Jahre alt, lebte in der DDR und hat gerade ihr sechstes Buch, den Gedichtband Kastanienallee, veröffentlicht. Anlass der Aufnahme war vermutlich der Peter-Huchel-Preis, mit dem sie im Westen ausgezeichnet wurde. Vermutlich hat sie auch diesen Preis bekommen, weil vorher noch niemand so eigenartig den eigenen Gedichten gleich mal Kommentare mitgegeben hat. Wir hören den ersten Dreizeiler mit einem Teil des zugehörigen Kommentars geschrieben und gelesen von Elke Erb.
Kastanienallee bewohnt. Im Treppenhaus Kastanienallee 30 nachmittags um 4:30 roch es flüchtig nach toten, selbstvergessenen Mäusen. 1.1.81. Das erste Gedicht des neuen Bandes? Nein. Mit dem ersten Gedicht fängt man noch nicht an, den neuen Band zu schreiben. Eins ist jedenfalls wieder fertig erstmal, murmelt dem Nest entstiegen das Huhn und reibt sich die Hände. Eins jedenfalls ist erstmal wieder fertig, sagte die Bäuerin in der Vorratskammer und lachte sich ins Fäustchen. Erstmal wieder jedenfalls. Aber es ist nicht einfach so nur ein Gedicht, sondern recht zwangsläufig unbestimmt, nämlich fremdbestimmt, also nicht frei, irgendein Gedicht. Denn es ist das erste dennoch nach dem abgeschlossenen Band. Ein Gedicht betritt den Platz, den ein Band verlassen hat, nimmt ihn ein. Und diese seine Fremdbestimmung behelligt es, wie die Glocke das Kind, dem sie hinterherläuft. Die Glocke kommt gewackelt. Es war ein Kind, das wollte nie zur Kirche sich bequemen. Die Mutter sprach, die Glocke tönt, und so ist dir's befohlen, und hast du dich nicht hingewöhnt, sie kommt und wird dich holen. Die Glocke, Glocke tönt nicht mehr, die Mutter hat gefackelt. Doch welch ein Schrecken hinterher, die Glocke kommt gewackelt.
Das war Elke Erb, hier ist der Büchermarkt, Michael Braun und Jan Wilm, die beiden Kritiker sitzen mir gegenüber. Eine Lesung von Elke Erb aus dem Jahr 1988 aus Kastanienallee. Michael Braun, wie erreicht Sie so ein Text heute?
Also, Sie haben ja vorhin schon zu Recht gesagt, zum ersten Mal ein Alleinstellungsmerkmal. Eine Dichterin schreibt einen Dreizeiler und dann folgen ein wuchernder Kommentar über drei Seiten. Da stutzt man. Allerdings, was Elke Erb hier getan hat, setzt ja nur eine alte Tradition fort aus der Frühromantik. Frühromantik war selbstverständlich Poesie und poetologische, ästhetische Reflexion immer zusammenzubringen. Das hat Elke Erb als eine der ersten Autorinnen und Autoren der Gegenwart sehr markant getan. Das war vor 30 Jahren in dem Buch, das sie bekannt gemacht hat, Kastanienallee. Und sie tut es mit großer Leidenschaft, auch heute noch in ihren Büchern.
Danach würde ich gern gleich fragen, Jan Wilm, haben Sie die Elke Erb von damals, die ja auf eine sehr spezielle Weise ihre Gedichte kommentiert, hier wiedererkannt in diesem neuen Band Gedichtverdacht?
Ja, man sieht natürlich, dass es Elke Erb ist und dass sie sich da weiterentwickelt hat. Man sieht aber auch schon starke Unterschiede. Also Michael Braun kündigte das schon gerade an, zu Recht, dass sie diese sehr knappen Gedichte hat und dann diese ausufernden Kommentarfluten. Das ist jetzt hier in dem neuen Band verdichteter. Man hat dort auch den Eindruck, dass die Kommentare einer Art von Fokussierung unterzogen werden, die ihre Lyrik immer schon hatte. Und das, finde ich, tut dem Band sehr, sehr gut. Es ist natürlich eine Entwicklung. Es hat nicht mehr diese auf Anhieb erkennbare Radikalität. Ich würde aber sagen, man findet hier einen Erbschen Spätstil, um mal diesen Adorno-Begriff zu verwenden, den er auf Beethoven angewendet hat. Und da hat man den Eindruck, es geht immer weiter an die Grenzen von Kunst hin. Sie bewegt sich da auf was zu, was nochmal versucht, was zu radikalisieren, was sie eben früher für sich erfunden hat.
Ist es noch Gedicht oder schon Notiz, Michael Braun?
Also das Buch heißt ja Gedichtverdacht. Es gibt ja schon seit langem einen Verdacht gegen die Poesie von Elke Erb, nämlich einen Willkürverdacht. Und ich muss sagen, wenn man dieses neue Bändchen Gedichtverdacht genau anschaut, entdeckt man, wie streng sie eigentlich eine Struktur eingezogen hat in dieses Buch. Es sind zwei Linien zu erkennen von Anfang an. Es geht A, um die Erfahrung von Vergänglichkeit und es geht um Zwischenzustände zwischen Wachen und Schlafen. Die Augenblicke des Erwachens setzen Erkenntnisse, blitzartige Epiphanien frei. Und das ist quasi durchgängig in dem ganzen Buch als Struktur zu sehen. Also dieser Verdacht, ach, Elke Erb, das ist doch Willkürpoesie, der lässt sich anhand dieses Gedichtbuchs, Gedichtverdacht, schnell widerlegen.
Ein wichtiges Wort oder eines meiner Lieblingsworte von Elke Erb ist ja dieses Wort Kramgedanken. Erkennt man Kramgedanken in diesem Band auch wieder? Anschließend an das, was ja Michael Braun jetzt doch sehr luzide auf den Punkt gebracht hat?
Ich meine, das findet man hier sehr, sehr stark wieder. Also es gibt dieses Sprachnetz und dieses Assoziationsnetz, mit dem Elke Erb irgendwie alles in ihrem Leben einfängt. Dieser Band ist nun so strukturiert und gebaut, dass es immer wieder in den Kommentarspalten Verweise darauf gibt, aus dem Tagebuch geholt. Also sie kramt natürlich in sich selbst und ich glaube, dieses geholt, das legt den Finger auf was, worum es ihr geht. Denn es wird etwas abgeholt, es wird auch etwas abgerufen und angerufen, wie das natürlich auch die antike Dichtung mit den Musen machte. Aber es wird auch was abgeholt und dann irgendwie weggebracht oder weggeworfen. Also man hat hier immer dieses Pendeln, es wird was geholt und es wird wieder was ausgeworfen. Und um nochmal auf das zu kommen, was ich sagte mit den Musen, da gibt es hier auch einen konkreten Verweis, dass es irgendwie bei ihr heißt, sing, sing, was geschah, in einem Gedicht, was sich eben auch mit der antiken Dichtung auseinandersetzt. Und das ist eben auch das, was ich meinte, als ich von Spätstil sprach. Hier kreiselt sie sich immer mehr in sich selbst ein. Und die Muse ist sie eigentlich selbst. Ja, und so heißt es eigentlich, ja, sing mir doch was von dem früheren Ich, das ich mal war.
Dass es die eine Seite, die andere ist aber doch, dass sie einen immer unmittelbar sofort erreicht. Man ist doch sofort drin in diesem Band. Und dieses Ineinandergehen von Leben und Denken, sie ist ja auch eine große Instanz für jüngere Dichterinnen und Dichter. Das ist doch etwas, was mit einer Grundhaltung bei ihr zu tun hat, oder,
Michael? Ja, sie hat ihr Leben in Schreiben verwandelt. Das ist ja so eine Art fast schon magischer Belebungsvorgang, in dem man diese Selbstbeobachtung, wie sie sie durchführt, in sogenannten auch 5-Minuten-Notaten, so hieß ja auch mal ein Band, oder auch die Selbstbeobachtung, auch die Zeitgebundenheit ihrer Dichtung auszustellen, indem sie, das hatten wir ja vorhin schon in der Einspielung gehört, fast jede poetische Bewegung mit einem Datum versieht. 1.1.1981 haben wir eben gehört. Und es wird dann sehr genau darauf reflektiert, was davor war, ist jetzt abgeschlossen und wie gehe ich weiter, wie schreite ich fort in meinem Leben. Und das ist in einer sehr eigentümlichen und sehr aufregenden Art, verwandelt sie das eben in einem unablässigen Akt der Selbsterforschung und der Spracherforschung auch in Poesie.
Eigentümlich ist ein schönes Wort für die Gedichte von Elke Erb und manchmal steht man vielleicht ein bisschen fassungslos davor oder erstmal irritiert. Sie gibt aber selbst eine Lesehilfe. Nochmal Elke Erb aus dem Jahr 1988.
Ich möchte auch noch sagen, dass ich also, was für das Lesen und Zuhören vielleicht auch wichtig ist, vollkommen von einem Punkt am Anfang ausgehe und nicht weiß, wohin ich komme. Sodass ich wie ein Blinder genötigt bin, und das will ich auch, weil ich ja auf Entdeckungsfahrt bin, mich mit den Händen zu tasten. Ja? Eben war noch das Geländer von der Treppe, jetzt habe ich die Wand, jetzt habe ich die Briefkästen und so. Und so muss man sich in der Wortbewegung, wenn man zuhört oder liest, auch verhalten. Das scheint ein neuer Anspruch zu sein an den Leser, wenn man nach den Rezensenten urteilt. Denn eigentlich ist das ganz einfach für meine Begriffe. Ja? Ich lasse mich jedes Mal wieder veranlassen und gehe weiter und komme dann natürlich in Teufels Küche. Wohin sonst?
In Teufels Küche kann man nicht nur mit Elke Erb kommen, sondern auch mit Gerhard Falkner. Vor allem, wenn man sich seinen Unmut zuzieht. Er ist nicht gerade als Zauderer bekannt, dafür für seine Polemiken gegen den Literaturbetrieb. Wäre er denn in Ihren Augen damit einverstanden, mit Elke Erbs Gedichten die Sendung zu teilen? Jan Wilm.
Ja, das kann ich gar nicht so gut beantworten. Das ist mir aber auch gar nicht so wichtig, weil man natürlich, wenn man sich Texte betrachtet, alles mit allem vergleichen kann. Und Gerhard Falkner ist nun auch ein sehr, sehr großer Vergleicher. Und deswegen hat er das erstmal zu akzeptieren. Und ich glaube, es schadet ihm überhaupt nicht.
Michael Braun, Sie haben einen Text- und Kritikband zum Werk von Gerhard Falkner herausgegeben vor 6 Jahren. Ich frage das natürlich auch, weil ich nach der Verwandtschaft oder eben Nicht-Verwandtschaft dieser Dichtungsweisen frage.
Also, wenn man ein Band über Gerhard Falkner herausgibt, muss man sich auf eine schweißtreibende Arbeit einstellen, auf die Einmischungsbereitschaft des Autors selber darauf einstellen. Das heißt, man muss auch eine gewisse Fähigkeit zur Distanznahme bewahren. Ich habe auch Erfahrung mit dem Polemiker Falkner gemacht, der es sich nicht gescheut hat. Eine 8-seitige Polemik, die Holzfällen überschrieben war, gegen den Kritiker Michael Braun einmal zu formulieren. Er hat sie jetzt weiter ausdifferenziert und hat sie zum Teil revidiert. Wir stehen in ständiger Auseinandersetzung, auch in kritischer Auseinandersetzung. Eins ist klar, Gerhard Falkner gehört zu den wagemutigsten, im besten Sinn, Lyrikern der Bundesrepublik Deutschland, weil er hat den Mut zu intervenieren in poetische Debatten wie kein zweiter der Gegenwart. Und meistens trifft er den Nagel auf den Kopf, wenn er seine Polemiken formuliert. Und was mir an ihm sehr gefällt, ist, dass er wirklich versucht, in jedem Gedichtbuch einen ganz neuen Stoff aufzugreifen, eine ganz neue Sprechweise auszuprobieren, was er auch in diesem neuen Band Schorfheide getan hat, nämlich nichts weniger als das Naturgedicht auf neue Fundamente zu stellen.
Ich merke schon, Sie wollen mir nicht folgen, die Eigenwilligkeit dieser beiden Dichterinnen und Dichter gegenüberzustellen, ist in Ordnung. Aber dann schließe ich an Sie an, Michael Braun. Jan Wilm, auf welche Weise geht er denn mit dem Naturgedicht um? Das Gras ist ein System wie die Sprache, heißt es in einem seiner Gedichte. Wie verzahnen sich denn Natur- und Sprachbilder bei ihm?
Ja, wie immer bei Gerhard Falkner versucht er eigentlich aus der gesamten deutschen Sprache zu schöpfen. Er macht das auch eigentlich, wie ich finde, immer äußerst klug, äußerst unterhaltsam. Er bringt uns irgendwie auch in den Kern der Sprache und das bedeutet für ihn, dass er die frühesten Gedichte, die uns überliefert sind in der deutschen Sprache, bis in die heutigen Gegenwartssprachen oder in die Gegenwartsdialekte weiterverfolgt und das miteinander kombiniert. Mit der Naturlyrik macht er hier was äußerst Interessantes und ich glaube, er geht davon aus, dass er das wahrnehmende Subjekt, also seinen Sprecher, der nicht unbedingt er selbst sein muss, aber sein kann, in die Natur bringt und dann nicht davon ausgeht, dass die Natur etwas Abgekapseltes oder etwas Eingekapseltes ist. Vielleicht ist sie was Abgekapseltes, aber dass sie eben nicht abgesondert von der modernen Welt steht, sondern wenn der Sprecher durch die Natur läuft, dann hat er natürlich in seinem Kopf und vielleicht auch in seiner Tasche als Smartphone die gesamte moderne Welt bei sich und das wird dann übereinander gespiegelt und miteinander kombiniert und das bringt was äußerst Interessantes zutage. Es zeigt nämlich den Status quo, was wir mit der Natur angerichtet haben. Nicht nur tatsächlich materiell, sondern auch sprachlich. Also dass eine Sprache für die Natur entweder verloren gegangen ist oder völlig vom Kitsch vereinnahmt wurde.
Würden Sie dem zustimmen?
Ich würde sagen, Gedichte en plein air ist ja der Untertitel. Der Gerhard Falkner in seinem polemischen Talent behauptet einfach, welche deutsche Dichterin ist eigentlich noch in der Lage, den Himmel zu betrachten? Und ich denke, er möchte mit diesem Band auch markieren, schaut her, ich kann's noch. Während meine viele Kolleginnen und Kollegen, das kommt ja in vielen seiner Polemiken vor, was tun sie? Sie stolpern durch die Landschaft, können eine Hecke nicht mehr von einem Drahtzaun unterscheiden und starren in jeder freien Minute auf das Display ihrer Smartphones. Während ich, Falkner, noch in der Lage bin, unter freiem Himmel Entdeckungen eben noch zu machen, die Impulse der Betrachtung, der Anschauung zu verlebendigen in Gedichten.
Na, das ist jetzt die Polemik von Gerhard Falkner. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob Sie dem zustimmen, wenn man an Dichterinnen wie Marion Poschmann, an jemanden wie Nico Bleuth gedenkt, auch an Leute wie Monika Rink. Stimmt das denn? Also grenzt er sich tatsächlich von diesen ab mit diesem Untertitel Gedichte en plein air?
In dieser Pauschalität trifft es natürlich nicht zu. Aber was er versucht, das finde ich jetzt bei Marion Poschmann und Nico Bleuth, die auch hervorragende Naturgedichte zu schreiben in der Lage sind, finde ich das nicht, nämlich wie er es schafft, klassisch-romantische Techniken der Verzauberung zusammenzubringen, zu kombinieren, in einem Gegensatz mit so einem coolen, lässigen Gegengesang der Entzauberung. Das ist das Zusammenbringen ästhetischer Gegensätze, gegensätzlicher Tonlagen, ist immer die Tugend des Dichters Falkner gewesen.
Nun ist ja das Ganze nochmal vertrackt und verdreht, wenn ich bei diesem Vers bleibe, das Gras ist ein System wie die Sprache. Wenn ich Gras rückwärts lese, dann kommt der Sarg dabei raus. Haben wir es hier auch mit Herrengedichten, Spätgedichten zu tun?
Ja, möglicherweise, aber ich glaube, wenn man diesen adornitischen Begriff des Spätstils nochmal dafür bemüht, dann müsste man vielleicht bei Falkner sagen, Falkner ist immer spät gewesen, weil er eigentlich immer das Abstrakte gesucht hat. Und bei Adorno heißt es über Beethoven, es wird etwas von der Kunst weggetragen und eigentlich dem Dokument angenähert. Ich finde, diese Texte haben auch was Dokumenthaftiges im besten Sinne, dass sie eben auf eine obsessive Weise etwas versuchen zu registrieren, was geschieht. Und das ist in diesem Fall bei Falkner eben die Zerstörung der Natur. Früher gab es ganz andere Zerstörungen, die Zerstörung durch die Konsumgesellschaft in den 80ern und 90er Jahren, die Zerstörung der Städte, was bei Falkner eben auch immer ein großes Thema war, oder eben die Zerstörung der Liebe, was in seinen Romanen ein Thema war. Ich finde, dass eben er genau das tut, was man in der Literaturtheorie dann die Intertextualität nennt, dass es eigentlich so ein Netz aus Texten gibt, in die man sich dann eigentlich hineinlegen kann.
Und was ein Netz, das einem als Leserin Freiheiten gibt und gleichzeitig einen so reinzieht, dass man es fast auch als Zwang empfinden kann.
Also ich glaube, diese Art der Kombinatorik lässt einen ja immer wieder aufhorchen. Und das ist ja vielleicht auch die Methode guter Poesie, dass sie uns mitten im Wort weckt.
Wir haben gesprochen über Gerhard Falkners Gedichtband Schorfheide, Gedichte en plein air, erschienen im Berlin Verlag, 128 Seiten, 22 Euro. Und vorher haben wir über Elke Erbs Band Gedichtverdacht gesprochen. Rough Books, 94 Seiten, 15 Euro. Das war's für heute vom Büchermarkt. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Insa Wilke.